Guten Morgen. Häuflein aufrechter vor der Weihnachtspause. Ja. Wie immer am Anfang nochmal sozusagen die Schlaufe, die das, was wir heute besprechen, einhängt bei der letzten Vorlesung. Wir hatten beim letzten Mal einen Sprung gemacht, einen wichtigen Sprung, und die Konturen dieses Sprungs möchte ich heute nochmal deutlicher machen. Wir haben nämlich die frühe Prozessphilosophie dieser zum Beispiel sogenannten vorsokratischen Fragmente verlassen und befinden uns nun mit einem platonischen Text, letztes Mal schon so angefangen anzusehen, einem späten Text Platons, nicht mehr im 5., sondern im 4. vorchristlichen Jahrhundert, also in der Zeit der klassischen griechischen Philosophie. Platon hat, anders als die Vorsokratiker oder jedenfalls die Vorsokratiker in der Form, wie sie uns überliefert sind, ein umfangreiches Werk geschaffen. Das ist uns wahrscheinlich nicht vollständig, aber doch in großen Teilen überliefert. Dennoch ist damit zwar sozusagen mehr Rahmen für die Interpretation, auch mehr Vertrautheit des platonischen Denkens im Ganzen verbunden, aber nicht unbedingt sehr viel mehr letztliche Klarheit über die Art und Weise, wie wir den platonischen Ansatz in Sachen Zeit zu verstehen haben. Denn, das sage ich sozusagen nochmal ganz allgemein und hatte ich beim letzten Mal zunächst nicht irgendwie näher verortet, man kann auch Platon extrem verschieden lesen. Ähnlich wie bei den Fragmenten Anaximander, Heraklit und anderen, das Deutungsspektrum extrem weit aufklafft, also ich sage nochmal Stichwort Urstoff auf der einen Seite sozusagen, bis hin zu wirklich äußerst subtilen Interpretationen Heidegger, Nietzsche und dergleichen, wird auch Platon grundsätzlich so verschieden gelesen, dass also das größere Textvolumen, was wir da haben, nicht unbedingt bedeutet, dass so richtig klar wäre, was man als die platonische Zeitphilosophie bezeichnen kann. Man kann in der Lektüre Platons, das wird Ihnen schon begegnet sein oder wird Ihnen noch begegnen, wenn Sie mit Platon selbst und mit Platon Sekundärliteratur zu tun bekommen, man kann Platon extrem verschieden lesen. Man kann einerseits den Akzent auf eine mehr oder weniger statisch aufgefasste Ideenlehre legen. Stichwort Ideenlehre werden Sie auch in Überblicken und dergleichen immer wieder finden. Und in der Tat ist das über lange Zeit auch der Mainstream der Platon-Lektüre gewesen. Platon also mehr oder weniger als idealistischen Ideenmetaphysiker zu lesen und die, ja, also auch was die Zeittheorie angeht, sozusagen die statischen Aspekte in den Mittelpunkt zu rücken. Die mittelalterlich-christliche Tradition insbesondere hat diese Art Platon zu lesen, ja, also getragen und immer wieder neu bis heute auch nach vorne geschoben. Man kann Platon auch, mir selbst scheint das die angemessenere Lesart, anders lesen, nämlich im Grunde auch als einen Prozessdenker. Von daher gesehen wäre die Rede von den Ideen anders zu verstehen. Platons Texte wären von daher Formenspiele, die es auch, wenn von Ideen die Rede ist, nur scheinbar auf endgültige oder dogmatische Wahrheiten anlegen. Auch die Ideen wären aus dieser Perspektive, also die Ideen, von denen Platon ja seinen Akteur Sokrates sprechen lässt, in bestimmten Sprechsituationen, das nicht so ungebrochen präsentiert, auch diese Ideen wären dann nicht objektive Fixpunkte jeglichen Denkens, sondern eher Namen für eine unlösbare, letztlich unlösbare Herausforderung, die sich im Dialog selbst irgendwie ja, in Teilen einzulösen hätte. Und damit wäre der Name Idee eher so etwas wie ein Titel für ein praktisches Erkenntnisproblem, das sozusagen Fluchtpunktcharakter hat und nie wirklich aufgelöst oder beendet werden kann. Dann würde es sozusagen nicht auf die Ideen ankommen, sondern eigentlich vielmehr auf diesen Bewegungstypus einer im Prinzip unbeendbaren Bewegung auf sie zu. Und damit wäre sozusagen auch Platon wenn man das so auffasst, ein Prozessdenker und nicht, ja, sozusagen ein Ideenmetaphysiker, dem es vor allem auf die Fixpunkte, bei denen die Gedanken landen sollen, ankommt. Aus dieser prozessphilosophischen Perspektive müsste man die Ideen quasi einfach annehmen, um zu erklären, um überhaupt erklären zu können, worum willen ich denke. Und das worum willen des Denkens, also als Ausrichtung in dieser Denkbewegung zu problematisieren. Und zwar immer unter der Voraussetzung, dass ich die Ideen selbst nicht denken kann. Mit anderen Worten, auch Platons Texte lassen es möglicherweise an der Raffinesse und an dem kritischen Hintersinn nicht fehlen, den man etwa in den abgründigen Textspielen des Heraklit heraushören konnte. In vielen der platonischen Texte begegnet uns Platon, beziehungsweise lässt er seine Akteure agieren im Sinne eines Denkens des Werdens. Also vom Typus her vielleicht eher vorsokratisch als, ich sag mal, physikalisch oder ideenmetaphysisch. Dennoch, Schleife zurück, bahnt Platon faktisch in Sachen Zeitproblem neue Wege an. Und diese Wege könnte man vielleicht auf die Formel bringen, Platon hat der Zeit so etwas wie eine Physis gegeben. Und zwar, das letzte Mal war davon schon die Rede, in einer literarisch schwer deutbaren verpackten Form in Gestalt eines Mythos, der erzählt wird von einem Gesprächspartner des Sokrates im Dialog Timaios. Dieser Gesprächspartner heißt Timaios, es sind noch ein paar andere Leute beteiligt. Und in den Mund des Timaios gelegt, wird eine bestimmte Zeitkonzeption entfaltet. Eine Art Schöpfungsgeschichte, und diese ist eben, das wäre der prägnante Zug, erkennbar materialistisch angelegt. Deswegen Stichwort Physis. Ob Platon diese Schöpfungsgeschichte jetzt selbst, also Platon, wer immer das oder was immer das für eine Größe ist, ob er die ernst meint oder ironisch, diese im Timaios mitgeteilte Schöpfungsgeschichte, ist nicht einfach zu sagen. Ich hatte das letztes Mal schon angedeutet und vielleicht haben Sie auch den Zitaten angehört. Platon teilt diese Geschichte mit im Wissen darum, dass es sich sozusagen um eine literarische Komposition handelt, sie enthält auch Humor, Komik, eingestandene Unschärfen und dergleichen. Also es hat im Grunde von der Präsentation etwas von einem exemplarischen Versuch einer Geschichte im Modus des als ob. Stellen wir uns mal vor, das wäre eine mögliche Erklärung für. Dennoch lässt sich nicht von der Hand weisen, dass diese Motive auch späterhin, auch im Rückgriff der Sekundärliteratur, aber auch unmittelbar nach Platon, also zum Beispiel schon bei Aristoteles, nicht mehr in dieser literarisch gebrochenen Form aufgefasst werden, sondern in gewisser Weise wörtlich, ernsthaft. Und wir können auch nicht wissen, ob der Autor Platon, wenn er diesen Timaios sprechen lässt, nicht tatsächlich sozusagen eine Weltanschauung präsentiert in dieser literarischen Figur, die auch zum Zeitpunkt X schon ernsthaft gemeint war. Also der Timaios selbst muss sich in dem Sinne eine Kunstfigur sein, dass alles von dem, was er sagt, von Platon fingiert wurde. Es kann gut sein, dass er da Dinge aufnimmt, die sozusagen als Thesen auch im Raum stehen. Oder Thesen, also Erzählungen. Es ist ja stärker eine Erzählung als eine These, die der Timaios kommuniziert. Gut, ich komme darauf heute im Anriss auch nochmal zurück. Bei Aristoteles wird diese empirieorientierte Konkretisierung des Zeitproblems, die sich im Timaios spielerisch vielleicht anbahnt, auf jeden Fall nichts Ironisches mehr haben. Sie wird auch noch weiter vorangetrieben, aber sozusagen diese stilistische Verpackung, die eindeutig mitsignalisiert, es ist eine Möglichkeit, es so zu sehen, verschwindet. Spätestens bei Aristoteles. Aber zunächst noch einmal zu Platon und etwas genauer als beim letzten Mal. Also der späte Dialog Timaios. Ich hatte da einige entscheidende Passagen schon vorgelesen. Timaios, ein Gesprächspartner des Sokrates, antwortet auf die in der Runde, die da spricht, in den Raum gestellte Frage nach dem Anfang der Welt mit einem Mythos. Eine Art Schöpfungsmärchen also, und genau genommen müsste man vielleicht sagen, eine Herstellungsgeschichte. Denn präsentiert wird das Ganze sozusagen weniger sozusagen wie Zauberei oder irgendwie dergleichen, sondern regelrecht handwerklich. Der Schöpfer, der Weltenschöpfer, wird präsentiert als ein Demiurg. Also Demiurg heißt Handwerker, ein freundlicher Bastelgott sozusagen, ein bisschen heimwerkermäßig. Er hat Freude an dem, was er da herstellt, und die Welt soll ordentlich und schön werden. Also bestimmte Kriterien, Symmetrie, Vollkommenheit und dergleichen sind die Motive. Jenseits dessen erfahren wir keinerlei sozusagen tiefgründige Motivation dieses Schöpfergottes. Also ich denke tatsächlich, dass man, sagen wir mal, mit dem Begriff des Bastelns oder vielleicht auch künstlerisch inspirierten Herstellens da weiterkommt, als wenn man diesen für uns etwas christlich konnotierten Begriff Schöpfung wählt. Also ein Herstellergott. Feuer und Erde, Wasser und Luft stellt dieser Demiurg her, um dann den Himmel zu schaffen. Runde Körper, runde, also vollkommene Körper, die allein die vollkommenste aller Bewegungen, nämlich die Kreisbewegung, vollführen. In die Mitte dieser sozusagen Himmelswelt setzt der Demiurg eine Seele, die alles durchdringt, und so erhält er dann, Zitat, einen alleinigen Himmel, der einsam ist, aber aufgrund seiner Vortrefflichkeit selbst mit sich selbst zusammenkommen kann und keines anderen bedarf, sondern sich selbst zu Genüge bekannt und befreundet ist. Mittels aller dieser Dinge also erzeugt dieser Demiurg sozusagen einen perfekten Kosmos. In dieser Anfangsphase des Weltenbaus gibt es, das hatte ich beim letzten Mal markiert sozusagen, eigens gibt es, so wie Timaios das erzählt, durchaus bereits Jüngeres und Älteres. Timaios ignoriert auch nicht, dass dieser Schöpfungsvorgang natürlich nur als nacheinander erzählbar ist, und so wird er auch erzählt, also erst die Elemente und dann diese Kugelkörper. Es gibt in diesem Sinne Jüngeres und Älteres, aber das wird betont, das heißt, der Sprecher ist sich der logischen Gefahr bewusst, in der er da steckt. Dieses Jüngere und Ältere, betont Timaios, ist nicht zeitlich zu verstehen, sondern im Sinne einer Würde-Rangfolge oder dergleichen, also zuerst und danach geschaffen, also eher in einer Vorrangsordnung, im Sinne einer ewigen Vorrangsordnung, denn in einem zeitlichen Sinn. Die Zeit, und das ist der entscheidende Punkt für uns in diesem Mythos, die Zeit, so wie wir sie kennen, muss nämlich gemäß diesem Mythos erst durch den Demiurgen geschaffen werden. Sie wird also in diese geschaffene Welt zu einem bestimmten Moment, ich sage jetzt nicht Zeitpunkt, eingeführt. Sie wird auch hergestellt. Die Herstellung der Zeit erfolgt nun, indem der Demiurg, wie es im Text heißt, nach dem Vorbild der ewigen Götter auch das von ihm geschaffene All, das er da perfekt konstruiert hat, als so weit wie möglich zu einem unvergänglichen Lebewesen machen will. Soll heißen, diese geschaffene Welt, so perfekt wie sie ist, Kreisbahnen, Körper und etc., ist als Geschaffene vergänglich. Klammer auf, auch diese Vergänglichkeit müssen wir uns sozusagen vor der Herstellung der Zeit denken. Etwas eigentümlich, aber sie ist jedenfalls vergänglich. Und diese Vergänglichkeit zu beheben, stellt der Demiurg die Zeit her, die dann diesem, also seinem Geschöpf sozusagen, eigen sein wird. Und in der Zeit liegt ein Verweis auf die Ewigkeit, also auf das Vorbild der ewigen Götter. Soweit möglich soll diese hergestellte Welt, diese gebastelte Welt, dieses Kunstwerk oder wie auch immer, zu einem unvergänglichen Lebewesen werden. Ganz möglich ist es nicht. Wer dem Yod schafft also in seinem Geschaffenen zu einem bestimmten Zeitpunkt als zusätzliche Qualität ein bewegliches Abbild der Ewigkeit. Er ordnet den Himmel und fertigt, Zitat, von der in dem einen verharrenden Ewigkeit ein in Zahlen fortschreitendes ewiges Abbild. Und zwar dasjenige, dem wir den Namen Zeit beigelegt haben. Tage und Nächte, Monate und Jahre nämlich, die es, ehe der Himmel entstand, nicht gab. Die Tage, Nächte, Monate, Jahre, so lässt dann Platon den Timaios weitererzählen, nochmal Zitat, sind insgesamt Teile der Zeit. Also die Zeit als eine Art Stoff geschaffenes Ganzes, das Teile hat, unterteilt ist. Die Tage, Nächte, Monate sind Teile der Zeit und das war und das wird sein, sind gewordene Formen der Zeit, die wir uns selbst unbewusst, unrichtig auf das ewige Sein übertragen. Denn wir sagen doch, es war und wird sein. Der richtige Ausdrucksweise zufolge kommt aber jenem, also gemeint ist das ewige Sein, nur das ist zu. Es ist ewig. Das war und das wird sein, ziemt sich dagegen nur von dem in der Zeit fortschreitenden Werden zu sagen, sind es doch Bewegungen. Ende des Zitats. Das war nun ein ganz kompaktes Zitat mit vielen Konzepten, die wir schon im Ohr haben, die jetzt aber in einem etwas anderen Zusammenhang erscheinen. Nehmen wir das ganz in Ruhe mal auseinander. Erste These, die da drin steckt, die Zeit, und das wird bei Timaios jetzt näher bestimmt, war, wird sein und ist dazwischen. Dieser Typ Zeit ist eine geschaffene, eine gewordene Form. Zweitens, wir ordnen, wenn wir in diesem Raster denken, das, was ist, zwischen ein war und ein wird sein, zeitlich ein. Also ein Dreierschema. Und dritte These, die da drin steckt, das Ewige war nicht und es wird auch nicht sein, sondern es kennt nur den mittleren Modus dieser drei Modi. Das ist. Vierter Punkt. Nur in der Zeit gibt es fortschreitendes Werden. Denn nur in der Zeit gibt es Bewegung. Das heißt, die Vorstellung des Werdens wird konkretisiert, gebunden an die Vorstellung der Bewegung. Ich habe hier noch mal wieder so eine Zeichnung überlegt. Wir hätten also in diesem Geschaffenen etwas, das laut Timaios auch nur Zeit heißt, sagen wir mal, das wäre so eine Art Hemisphäre oder dergleichen, hätten wir diese drei Modi, war, ist, wird sein. Das Werden wird gleichgesetzt mit der Bewegung, die diese drei Attribute sozusagen versinnbildlicht, an der sie sich aber auch messen lassen. Das kommt gleich noch. Der Gesichtspunkt der Messung, das war beim letzten Mal auch schon vorgekommen oder hatte ich schon zitiert, ist letztlich wichtiger Teil dieser sozusagen Genese der Zeit. Sie ist mit der Messbarkeit verknüpft und die Messung wiederum hängt an der Bewegung von Körpern. Also wir haben hier das Werden gleichgesetzt mit der Bewegung. Das Ganze hier, ich deute das nur an, ist in irgendeiner Form geschaffen worden. Und wir haben hier in einer zunächst mal nicht näher geklärten Form ein Werden dieses Ganzen. Das ist aber zunächst mal jetzt nicht der Kernpunkt, den Namen Zeit verdient nur dieser Komplex hier. Ich lege das jetzt so genau auseinander, weil Sie merken, das geht uns sozusagen nicht leicht von der Hand. Es ist irgendwie erkennbar, dass hier was ungeklärt ist. Wir kennen ja auch Konzepte, die genau diese Frage des Anfangs und dergleichen mit einbeziehen, die Zeitproblematik. Aber wir müssen es jetzt mal im Moment so hinnehmen. Ganz offenbar konzentriert sich die timaeusische Zeittheorie, was den Begriff angeht, genau auf diesen Bereich. Und wir haben irgendwo das Ewige, das also separat ist von dem Bereich der Zeit. Timaeus sagt auch ausdrücklich, es ist ein Kategorienfehler sozusagen, diese Konzepte wird sein und war auf das Ewige überhaupt anzuwenden. Diese Trias gehört komplett auf diese Seite. Also der Mythos ist jetzt erstmal ein relativ, so ein Gebrauchswort, so wie ich es verwendet habe, das heißt einfach nur Erzählung. Das ist sozusagen das Stilmittel, also der Mythos umfasst diesen ganzen Komplex.
Aber stellt der Mythos nicht am Ende Ewigkeit her? Nämlich das immer, was ist, gilt?
In der Tat, wir haben mit dem Ist hier noch ein ungeklärtes, oder was heißt ungeklärtes Problem. Also, Sie benennen es jetzt schon, man kann das hier durchaus auch nochmal eintragen. Auch das Ewige, das müssen wir jetzt hier drunter setzen, ja, ist. Beim Sein des Seienden und beim Sein des Nichtseienden, also des Unbestimmten, bei Anaximander hatten wir dieses Problem schon mal. Diese sozusagen Mehrfachbelichtung des Ist. In welchem Sinne wird der Terminus hier jetzt gebraucht? Müssen wir gleich noch näher untersuchen. Hier gibt es einen Doppelbezug. Und ich hatte es an der einen Stelle schon vorgelesen. Die Lösung, die Timaeus andeutet, ist zu sagen, ja, also hier oben gibt es eben diese beiden Komponenten nicht. Also dieses ist hier, ist ein Ist, auf das wird sein und war, an das, was nicht mit wird sein und war verkoppelt ist.
Wir haben gerade von einem Werden des Ganzen gesprochen. Mhm. Also das verstehe ich nicht, weil ich dachte jetzt, okay, dieses Werden kann nur jetzt in der Zeit, weil da Bewegung stattfindet, geschehen. Gibt es jetzt irgendeine Zeit, Schaffen, dieses Werden des Ganzen und das Werden in der Zeit umfasst? Oder?
Müssen wir gleich nochmal durchleuchten. Das ist ein neuralgischer Punkt. Ich habe hier Werden in Klammern geschrieben. Tatsächlich verwendet Timaeus ab und zu Genestai, also Werden, aber er in der Regel kommt dieses Herstellen. Also was auch immer das hier ist, man kann auch sagen Herstellen. Es ist in diesen Werkelbegriffen, Handwerksbegriffen beschrieben. Es ist halt nicht, also sozusagen, es ist schlechterdings nicht auszuklammern, die Frage, die Sie gestellt haben. Was ist das für ein Typ von Prozess, den wir hier auf dieser Seite vor uns haben? Also erklärtermaßen definitiv außerzeitlich, aber es ist eine Prozessfigur. Es gibt da nacheinander, es gibt einen Anfang und es handelt sich bei dieser zeitlichen Welt um eine geschaffene und deswegen nicht ewige Welt. Sie ist auch in sich endlich. Ich lese da gleich nochmal ein Zitat vor. Das heißt, die kann auch enden, diese ganze Welt. Und um das sagen zu können, stellt sich ja doch die Frage, was haben wir denn hier auf dieser Seite für eine Prozessqualität? Wenn wir uns die Zeit losdenken sollen, Das ist in der Tat eine Frage. Ich habe das sozusagen für mich jetzt auch nochmal aufgelöst. Sie haben in diese Richtung auch schon gefragt. Wenn wir diese Logik zunächst mal akzeptieren, wie sie in diesem kompakten Zitat drinsteckt, dann sind mehrere Zusatzüberlegungen fällig. Erstens, Timaios sieht offenbar bis zu einem gewissen Grad das anaximandrinisch doppelte Passen des Wortes ist. Das ewige Sein ohne Werden ist auf gewisse Weise und das Werdende, das an der Bewegung messbar Seiende, vergangen sein könnte und wird sein könnte, sagen wir mal so mit Timaios, ist ebenfalls. Aber Timaios vereinfacht das anaximandrinische Problem radikal. Und zwar, indem er diese beiden ist gleichsetzt. Es ist eigentlich eine Identitätsrelation, die diese beiden ist verbindet bei Timaios. Denn das sich Bewegende kennt in der Zeit das War, das Ist und das Wird sein, das Ewige ist einfach nur. Sie sehen die ganze Doppelbödigkeit der verschiedenen Beschaffenheiten dieser beiden sozusagen verschieden dimensionierten Ists, des zeitlichen Ists und des sozusagen denklogisch des Beständigkeits-Ists jenseits davon, wird durch Timaios einfach durch eine Gleichsetzung rauseliminiert. Das Problem, die Doppelbödigkeit, auch die Fraglichkeit.
Aber ich habe nochmal eine Frage dazu, man kann das doch nicht gleichsetzen, das Untere ist es doch relativ und das Denken ist absolut.
Ja, also die Frage bleibt und dass wir sie jetzt haben, hat damit zu tun, dass wir unseren Blick auch geschärft haben an den frühen Fragmenten, deswegen habe ich das sozusagen ein bisschen überdeutlich auch versucht zu zeigen, wie konsequent die arbeiten, auch wie durchdacht. Wir müssen aber hinnehmen, Timaios setzt es gleich. Wie immer gut oder schlecht das funktionieren wird, jetzt wenn wir es auch durchdenken.
Ich hätte mal so einen plastischen Vorschlag, wie man sich vorstellen kann. Wenn das Ewige sozusagen um alles, das Ewige ist, unter allem unterliegt, dann ist dieses zeitliche Ist die Fuge, durch die dann immer sozusagen kurzfristig durchblitzen lässt, das Ewige aber trotzdem in Bewegung ist. Also wie so eine Folie, die an einer Stelle sozusagen offen ist.
Ja.
Und das Ewige rausgucken lässt, dann werden diese beiden gleichzusetzen, weil die Gegenwart ist ja, oder sagen wir mal, das Jetzt ist ja nicht zu bestimmen bei uns. Also es ist ja, immer wenn wir jetzt sagen, ist es schon vorbei. Ne?
Also Fuge wäre so ein Heideggerscher Begriff, der noch diesem Prozessqualität nahelegt, aber das Bild, das Sie wählen, hat was und ich glaube, in die Richtung geht auch, sagen wir mal, die innere Optik, die zu diesem Modell gehört, im Grunde weniger Fuge, man könnte sozusagen sagen Lücke oder Loch, ja. Ja. Das heißt, irgendwie denkbar wird dieses Modell, wenn wir uns auch das Ewige ist, als materielle Qualität vorstellen. Als eine Art ruhender, also ewig daliegender, kontinuierlicher Substanz. Dann könnte man sich vorstellen, naja, also das ist so eine Art Teilhabe an dieser Substanz. Also ist eine Verlagerung sozusagen der ontologischen Qualitäten, die hier im Spiel sind, das Prozessproblem erlischt. Wenn das Ewige ist, in dem Sinne, dass es sozusagen nicht prozesshaft ist, sondern da liegt wie ein Teppich oder dergleichen, dann lassen sich diese beiden Iste vielleicht zusammenbringen. Und auch wenn man natürlich das Ist hier als sozusagen Anhaltbares, als Ruhemoment, wie auch immer kurz denkt, dann könnte man die sozusagen übereinanderlegen, wie zwei ja, kurzfristig aufeinander gelegene Flächen oder Substanzen oder dergleichen. Aber Sie merken, wie ich darüber rede, das funktioniert nur, wenn man diese sozusagen materiellen, also diese materiellen Projektionen vornimmt, um sich diese Beschaffenheiten vorzustellen und natürlich, und das Problem wird noch kommen, Sie werden es merken, wird dann nochmal neu die Frage, ja, was ist denn dann Bewegung? Wie denken wir dann vor dem Hintergrund Bewegung? das Ewige.
Aber es ist das Ewige auf der Jungfurte stellt, ja, schwierig.
Ist schwierig. Also unproblematisch ist das nicht. Wir müssen jetzt mal probieren, ob wir diesen Schwenk hinkriegen, aber er ist nicht sozusagen widerspruchsfrei zu haben, ohne Holpern und ohne Implikationen. Das Ewige, wenn wir es so sehen, also mit dieser Gleichsetzung der Iste, ist so eine Art stillgestellte Verlaufszeit. Mit dieser Gleichsetzung, Stillstellung des Verlaufs, verschwindet, hatte ich jetzt eben schon gesagt, das ganze Problem, das Heidegger bei Anaximander herausgearbeitet hatte, dass nämlich das Ist, bezogen auf das nicht im Modus des Werdens und Vergehens gegebene Seiende, ein anderes Ist sein muss, als das Ist der Dinge. Timaios kappt also die zweifache Bedeutung von Sein ab, zugunsten der Zeitstruktur der gegebenen Dinge, zulasten des Werdens. Man kann das auch so ausdrücken, Timaios denkt das Ewige und das Zeitlose, also was immer das da drumherum wäre, von der Zeit her, von der geschaffenen Zeit her, so wie er sie vorstellt, in diesen drei Zeitstufen. Ein weiterer Punkt, der sozusagen zu bemerken ist, Timaios arbeitet mit einem Ist, dafür aber mit zwei verschiedenen Bedeutungen des Werdens. Denn die Zeit ist ja geschaffen worden. Also in irgendeinem Sinne wird sie, wie auch das geschaffene All wird. Denn der Demiurg hat All und Zeit hergestellt. Das geschaffene All, also das unter dieser Glocke sozusagen, ist nicht ewig. Damit hätten wir als erste Bedeutung von Werden herstellen, das ist also unsere Klammerbegriffe vor diesem gepünktelten Pfeil, so etwas wie Werden im Sinne von geschaffen werden. Aber dann ist Werden auch das, was nur innerhalb und infolge der schon geschaffenen Zeit vorhanden ist, nämlich die Bewegung, die ich am regelmäßigen Zeitmaß des Himmels vor allem ablesen kann. Also diese Bewegung hier, das ist sozusagen die andere Seite des Werdens, die in das zeitliche Schema hinein projiziert ist und dann sowas wie den inneren Prozesscharakter dieses Ablaufs beschreibt, messbar macht, in gewisser Weise auch mit ihm zusammen entsteht. Also wir haben eine Bedeutung von Ist, aber im Grunde zwei sehr unterschiedlich dimensionierte Konzepte hinsichtlich des Werdens. Das wiederum, in Klammern, war dasjenige, was Anaximander, Heraklit und weitere als Primärdenkaufgabe sozusagen als eines denken wollten. Also den Versuch, den Prozess des Werdens sozusagen als nicht in sich irgendwie widersprüchliches eines zu denken, prägt insbesondere das anaximandrinische Modell. Man kann das für naiv erklären, in gewisser Weise ist es das auch, dass Timaios diesen Widerspruch selbst nicht thematisiert. Ich hatte das zitiert beim letzten Mal, irgendwo deutet er an, naja, so ganz bis ins Letzte erklärt ist das jetzt mit dem, was ich sage, nicht. Also er deutet an, es gibt sozusagen da irgendwie noch Restwidersprüchlichkeiten, aber er lässt diese beiden, diese heterogenen Anläufe in puncto Werden nebeneinander stehen im selben Modell. Ein weiterer Punkt, hatten Sie auch schon angedeutet, die Zeitvorstellung und die Zeitattribute vergangen und zukünftig, beziehungsweise wird sein, darf ich laut Timaios nicht auf das Ewige anwenden. Das Ewige altert auch nicht, ähnlich wie bei Anaximander. So wie Timaios die Zeit aber einführt, nämlich als vom Demiurgen hergestellte Messbarkeitsoption, wird die Messbarkeitseigenschaft aber im Grunde mit der Natur der Zeit selbst verquickt. Es scheint damit so, als würde mit der Herstellung eines regelmäßigen Bewegungsmaßes für das Verlaufen der Zeit auch die Eigenschaft des Vergehens, zum Beispiel des Alterns, an der Messbarkeit hängen. Timaeus betonte das. Ich hatte das zitiert. Bevor der Demiurg die Zeit geschaffen hat, gibt es die Kategorien alt und jung, aber in einem ganz anderen Sinne, also nicht in einem zeitlichen Sinne. Das heißt, Platon brockt hier dem Timaeus, indem er ihn so sprechen lässt, ein neues logisches Problem ein, indem er die Zeit so eng an die Wahrnehmbarkeit von Bewegungen in die Messbarkeit erlauben bindet. Streng genommen entsteht mit der Messbarkeit auch das Altern und die Jugend. Das ist ein in sich unplausibles Ergebnis. Wiewohl wir es in Gestalt der Tradition der europäischen Mythen und dergleichen durchaus mitzudenken gewohnt sind. Auch das Christentum hat sozusagen diesen Bildervorrat, aber wir betrachten ihn im Prinzip dann sozusagen als fiktiv oder mythisch, dass man sich die Götter als ewig alt oder ewig jung vorstellt. Dennoch ist die Notwendigkeit, also das, was wir als sozusagen erfahrungsnahe Attribute kennen, altern, geboren werden, leben in diesem Vergänglichkeitssinn, quasi rückprojiziert, wenn wir uns das Ewige dann also so wie lebende Bilder vorstellen, als angehaltene Geschichte erfahrbaren Typs. Und wenn wir auf der anderen Seite uns dann den Unterschied zwischen den beiden Dimensionen so vorstellen müssen, dass er an der Messbarkeit hängt. Das ist letztlich die Suggestion, die in der Geschichte des Timaeus drinsteckt. Und auch da muss man wahrscheinlich sagen, auch da, das wirkt etwas naiv. Also wir haben da eine Art konkretistisches Universum vor uns, das auch in Bezug auf die Attribute des Ewigen irgendwie heimlich von der zeitlichen Welt her gedacht scheint. Also sowas wie eine stillgestellte, sinnliche Welt, wie wir sie kennen. Timaeus lässt diese Widersprüchlichkeiten, wie gesagt, relativ offen stehen. Er bestimmt die geschaffene Welt noch ohne, dass die Zeit vorhanden wäre, mittels bestimmter, für uns eigentlich temporalisierter Qualitäten, beispielsweise alt und jung. Und er bestimmt sie auch als bereits vergänglich. Das würde ein ähnliches Problem aufwerfen. Und dann soll es doch mehr oder weniger das neu eingeführte Maß sein, das so in der Art einer großen Himmelsuhr dieses zunächst mal sozusagen statische Gefüge in Bewegung setzt. Dennoch ist es so, und deswegen lese ich Ihnen die Schlusspassage nochmal vor, weil sie genau diese widersprüchlichen Aspekte jeweils noch einmal bekräftigt. Timaeus spielt nämlich den Gedanken durch, was passieren würde, wenn der Himmel beseitigt wird, wenn der Himmel verschwindet. Also diese, ich habe es jetzt nicht ohne Hintergedanken so halbrund gezeichnet, also diese Himmelshemisphäre, an der die Bewegung der perfekt die Kreisbahn ziehenden Körper, auch die Messbarkeit ja, verkörpert, aber auch hineinbringt in die Welt. Wenn der Himmel beseitigt wird, so Timaeus, dann endet auch wieder die Zeit. Zitat, die Zeit, Chronos, entstand also mit dem Himmel, damit, sollte je eine Auflösung stattfinden, sie als zugleich erzeugt, zugleich aufgelöst würden und nach dem Vorbilde der ewigen Natur, dass jene ihm so ähnlich wie möglich sei, denn das Vorbild ist die ganze Ewigkeit hindurch seiend, der Himmel hingegen fortwährend zu aller Zeit geworden, seiend und sein werdend. Aufgrund solcher Überlegungen und Absichten des Gottes bezüglich der Entstehung der Zeit sind nun, damit die Zeit erzeugt werde, Sonne, Mond und 5 andere Sterne, die den Namen Planeten führen, zur Abgrenzung und Bewahrung der Zahlenwerte der Zeit entstanden. Und diese Gestirne würden konsequenterweise im selben Moment verschwinden, in dem die Zeit kassiert würde, sozusagen durch den Gott, oder umgekehrt, das Kassieren der Zeit würde so vorgehen, dass man dieses Himmelsgefüge sozusagen wieder wegnimmt. Nochmal als kurze Zwischenbilanz. Wir haben hier also, wie Sie sehen, eine relativ schlichte, dreiwertige, also Theorie zu sagen, ist vielleicht ein bisschen weitgreifend, dreiwertige Konzeption der Zeit, also Erklärung der Zeit. Erstens, das Ewige ist zeitlos. Es ist und ist nur. Diese Kategorie ähnelt vage dem Sein des Apeiron und ist doch eine radikal andere, denn das Ewige ist nicht etwa unbestimmt und es ist auch nicht sozusagen erst in seiner Bestimmung als Entweichende, das heißt als Negativfigur zu ahnen, sondern das Ewige ist in dem Modus, wie das, was vergänglich ist, ebenfalls ist. Es ist eine Art ewiges Jetzt. Zweitens, die in die Kategorien ist, war und wird sein, also in drei Teile unterteilte Zeit, ahmt, das war ja die These des Timaios, in ihren Maßen die vollkommene Zeit, die Allzeit der Ewigkeit lediglich nach. Das, was sie ist, also das, was sie ausmacht, fällt zusammen mit der Praxis ihrer Messung, also mit der Möglichkeit, sie zu messen und mit der Praxis der Messung. Das heißt, diese drei Kategorien, die Eigenschaften, die innerweltliche, sage ich mal, Zeit ausmachen, sind an die Bewegung geknüpft und der Witz der Bewegung ist diese Orientierung für den Messvorgang. Auch das lohnt sich nochmal genauer anzusehen. Was heißt das und wieso hat das Messen was mit der Ewigkeit zu tun? Also als Verweis auf die ewige Welt. Das Maß der Zeit, wie gesagt, ist die Bewegung. Das heißt konkret die vollkommene Kreisbewegung der Gestirne. Damit ist die Zeit nicht mehr gebunden an eine abstrakte Vorstellung vom Werden. Und wir hatten auch schon gesehen, der Begriff wird sogar doppeldeutig verwendet jetzt. Das Werden der Zeit und das Werden in der Zeit. Also die Frage des Werdens verblasst für Timaios. Dafür wird die Zeit gebunden an die physikalische Bewegung von Dingen, von Körpern, deren rhythmische und, das ist das, was Timaios im Grunde meint, mathematisch vollkommene Kreisbahn mit einem Näherungswert an das Ewige verbunden ist. Und zwar, das hatte ich eben schon mal vorgelesen, aber war noch nicht darauf eingegangen, durch die ewig gültigen Zahlenverhältnisse. Das Maß ist also die Abnahme, sagen wir mal, ewig gültiger Zahlenverhältnisse in der vollkommenen Kreisbewegung verkörpert. Die Messung ist irdisch, die Zahl aber ist ewig. Sie ist sozusagen nicht von dieser Welt oder sie enthält diesen Verweis aufs Ewige. Diese pythagoreische Perspektive scheint in Timaios kleiner Geschichte der Zeit zu stecken. Die, so hieß das, nach Zahlenverhältnissen umlaufende Zeit bildet uns ein Analogon der Ewigkeit ab. Das, was also analog ist in dieser vergänglichen Welt, analog zum Ewigen, ist die ewige sich selbst Gleichheit der Zahl und der Regel. Und diese sich selbst Gleichheit der Zahl und der Regel ist gebunden an die sich selbst Gleichheit sozusagen der vollkommenen, immer gleichen Kreisbewegung. Die Zeit wird damit erstmals als eine Art Naturgesetz eng an den Kosmos gebunden, der uns eine bestimmte Regel als sinnlich messbare erfahren lässt. Bilanzierbar sozusagen durch den Zahlenwert. Das ist ein extrem wichtiger Punkt. Diese sozusagen kosmische Folie mit dieser doppelten Seite aufs Ewige zu verweisen und in der realen Kreisbahn realer Körper sozusagen sinnliche Gewissheit für dieses Ewige zu bieten, ist so eine, also ist eine, ein radikal neuer Schritt, was das Angebot, das Denkangebot angeht, das darin steckt. Es ist das Denkangebot, Gesetzmäßigkeiten im Stil sozusagen eines Naturgesetzes an einen Kosmos zu binden, der sinnlich Gewissheit anbietet und mathematisch erfasst werden kann. Jedenfalls, was die Regelmäßigkeit der Bewegung angeht. Nehmen wir die Unterscheidung von Blumenberg zur Hilfe, so müssten wir sagen, mit der gottgeschaffenen stofflich-kosmischen Zeit des Timaios ist so etwas wie im weiten Blumenbergschen Sinne, ich hatte das am Anfang erläutert, eine tatsächlich kompakte, konsistente Weltzeitdimension geschaffen. Also eine an den Kosmos gebundene Zeitlichkeit, die sich vom Individuum, von seiner Existenzperspektive und dergleichen relativ weit ablösen lässt. Also wer da irgendwo unten ameisenartig rumkrabbelt sozusagen unter diesem Kosmos der regelmäßigen Bewegungen, wird sich eben daran orientieren müssen mit seinen eigenen lebenszeitlichen Maßen und hat damit so etwas wie einen objektiven Horizont, in den er gestellt ist oder mit dem er konfrontiert ist, je nachdem. Es gibt damit so etwas wie eine nur mehr durch die Messung in einem allgemeinen Sinne objektivierbare Zeit. Damit treten, wenn man diese Blumenbergschen Kategorien verwendet, Lebenszeit und Weltzeit hier bereits definitiv auseinander, ohne dass man weitere Kategorien, also irgendwelche, also Götter- oder Sinnkategorien anderer Art, hätte als ausschließlich der Praxis des Messens und der Erfahrungsbegrifflichkeit, mit der sozusagen das So-Sein dieser Körperbewegungen sich fassen lässt. Die Weltzeit löst sich damit sowohl von den Göttern als auch von der individuellen Schicksalsperspektive ab. Einen Moment. Es ist zwar da noch ein Gott im Spiel, also der eine, der es geschaffen hat, aber Sie hatten gesehen, also was für so eine beiläufige Figur das ist, der ist sozusagen eher, naja, also der Spieler, Hersteller, Macher, ist aber sonst nicht weiter sinnstiftend. Letztlich ist es das Gefüge in sich, das sozusagen die Idee der Weltzeit so in einer selbsttragenden Konstruktion enthält. Die ist auch relevant, aber das führt jetzt Timaios nicht wirklich aus. Da könnten wir vielleicht mal unsere Vorstellung sozusagen von Messtechnik und dergleichen anhängen. Diese sinnlich gewisse Bewegung kann man natürlich nicht so gut individuell feststellen. Man braucht da eine Wissenschaft, eine Institution. Also es handelt sich bei diesen Regeln um allgemeine Regeln. Die sind erschließbar durch eine Physik zum Beispiel, aber das ist eng verkoppelt mit einer Vorstellung von sozusagen durch eine Wissenschaft erst zu erarbeitende Vernunft. Also diese Regeln zu erschließen, geht sozusagen nicht bruchlos aus der existenziellen Perspektive heraus. Und das ist der Punkt, auf den es mir jetzt ankam. Wenn Sie an Anaximander zurückdenken, da gibt es sozusagen so eine mittlere Ebene einer institutionellen Rationalität, die sozusagen objektivieren kann, gibt es überhaupt nicht. Ich bin da gestellt in eine Lebenswirklichkeit, die sozusagen mit der kosmischen Wirklichkeit irgendwie verknüpft ist. Es gibt also auch erkenntnistheoretisch gar keine Möglichkeit, die gegeneinander auszuspielen. Und das ist hier bei diesem sozusagen neuen Typus der objektivierten Bewegung radikal anders.
Zeitliche ist im Grunde genommen nicht nur überflüssig, sondern falsch zu sein. Es kann nicht gleichwertig sein wie dem Ewigen ist, denn das Ist könnte man zusammendrücken auf eine Linie zwischen wahr und wird sein. Ja? Und ein statisches Ist würde ja heißen, dass es keine Bewegung gibt. Wenn etwas ist, dann gibt es keine Bewegung dazu.
Im Prinzip haben Sie recht, aber genau dieses Problem beschäftigt dann die griechische Mathematik und Physik. Ich komme darauf, also heute wahrscheinlich nicht mehr ausführlicher, aber der prekäre Status des Ist wird, wenn man versucht, es mittels der Bewegung messbar zu machen, sofort klar. Dann wird es zusammengedrückt auf einen fiktiven Punkt, also Jetzt-Punkt sozusagen. Man hat dann Probleme, die Bewegung überhaupt noch zu denken, Stichwort zenonische Paradoxien und so weiter. Genau an diesem Problem arbeitet sich dann in der Tat recht konsequent auch die aristotelische Physik ab. Wie kann man das jetzt irgendwie näher denken? Also dieses Dreier-Schema, so schön sinnfällig das auch ist, so prima facie, ist, wenn man mathematisch rangeht, gar nicht so einfach, also sozusagen mit der empirischen Physik kurz zu schließen. es gibt hier Beschreibungsprobleme, es gibt auch logische Probleme, nicht nur Berechenbarkeitsprobleme, sondern logische Probleme, wie man das Phänomen der Bewegung mithilfe dieser drei statischen Kategorien fassen kann. Und da gibt es einen Haufen Paradoxien, die dann in Griechenland auch diskutiert werden. Also Sie haben recht, aber das ist ein Problem des Modells, nicht ein Problem der Zeichnung. Und man wird sehen, dass sich eine ganze Menge rationaler Anstrengungen, im Grunde kann man sagen bis heute in der Physik, auf die Verbindbarkeit dieser beiden Grundelemente des Modells beziehen. Und das ist also sozusagen der Kulminationspunkt dieser Probleme auf verschiedene Weise. Was nochmal jetzt, weil wir auch gerade den Rückblick auf Anaximander hatten, mir wichtig ist zu betonen, dieses Modell, so viel an Neuem es reinbringt, insbesondere dieses Angebot der sozusagen in der sinnlichen Sphäre organisierbaren Messbarkeiten, hat von vornherein sozusagen eine Verlustbilanz. Gemessen an dem, was wir von den Vorsokratikern her kennen, entweicht aus dieser Konzeption genau dort, wo sie es sich sozusagen mit der Konkretisierbarkeit leicht macht, entweicht dieses radikale Problem des Werdens. Timaios verzichtet auf die Frage nach der Prozesszeit, wenn er nach einer sozusagen ausschließlich an Prozessfiguren gebundenen Zeitlichkeit, wenn er den einzigen Prozess, um den es ihm gehen kann, festlegt und die Zeit nur als Bewegung definiert. Bewegung ist zwar auch ein Verlauf, aber es ist nur der von außen wahrnehmbare Verlauf, den ich messen kann. Die Bewegung eines Körpers, den ich von außen betrachte. Das Konzept der Bewegung impliziert damit, und das unterscheidet es vom frühen Prozessdenken, einen Standpunkt der Ruhe, nämlich den Standpunkt, von dem aus oder an dem gemessen man die Bewegung objektiv darstellen kann. Das Werden in diesem radikalen, frühgriechischen Sinne sozusagen, ist gerade nicht messbar. Es ist etwas permanent Erfahrenes, aber es ist in keiner Weise messbar, und zwar, weil es keinen festen Ruhepunkt, keinen Außerhalb gibt, von dem aus man es überhaupt messen könnte. Die Konzeption des Anaximander enthielt an keiner Stelle wirklich den Punkt der Ruhe. Und bei Heraklit hatten sie das auch. Es gibt nichts Gleiches, es gibt keine Situation, in der es überhaupt möglich wäre, einen Verlauf anzuhalten oder auf etwas als gleich zurückzukommen. In diesem Universum sozusagen wird das Problem des Werdens ausgeklammert oder erlischt in gewisser Weise in dem Modell, und eingeführt wird erstmals die Möglichkeit, als zusätzliche Perspektive einen Standpunkt der Ruhe einzunehmen. Also wenn man das jetzt nochmal auf das komische Modell eintragen wollte, könnte man sagen, in dieser Hemisphäre hier gibt es impliziert diese Perspektive, die es uns erlaubt, synchron und in gewisser Weise von außen diese Prozesse abzutragen, wenn wir hier zum Beispiel einen Körper haben, der sich so bewegt. Der wird beobachtet von hier aus, gemessen, man kann das abtragen und dergleichen. Und die Gegenperspektive des Werdens wäre die gewesen, dass man sozusagen in jedem Moment selbst auch in Prozessen steckt. Also sozusagen sich alles in allem bewegt, wenn man es jetzt in Bewegungskategorien ausdrücken wollte.
Dieses X, ist das nicht nur deshalb da, weil es diesen ewigen Ruhepunkt gibt? Also ist dieses X nicht auch ein
Ewigen? Es ist sowas wie eine Hineinnahme so einer kleinen Ewigkeit in die innere Welt. Ich würde sagen, im Grunde haben wir eher das umgekehrte Problem. Die Ewigkeit ist eine Art verlängertes Jetzt oder verewigtes Jetzt. Oder subtrahiert Vergehen und sein Werden, sodass man dann dieses hier zurückbehält. Aber jedenfalls ist es richtig, es ist eine Art Achse, dieser Ruhepunkt, das ist hier und das ist hier, korrespondieren. Und der allwissende Beobachter, mit dem die Physik arbeitet, nimmt in gewisser Weise diesen Standpunkt ein. Wenn man ihn innerweltlich beschreibt, würde man sagen, es ist sozusagen der kleine besondere Ort, des Forschers, der Wissenschaft, der Rationalität, wie auch immer, wenn man das sozusagen stärker als in sich bereits metaphysische Positionen betrachten wollte, dann würde man vielleicht sagen, naja gut, im Grunde fingiert man sich da mal kurz in die Götterperspektive. Noch einmal eine kurze Verlangsamung dieser Messbarkeitsthematik. Und zwar möchte ich noch einen Moment innehalten, um die besondere und neue Funktion klarzumachen, die die Kreisbahn als mathematisierte Kreisbahn enthält. Es ist die Idee der Wiederholung, der identischen Wiederholung als Inkarnation des Maßes. Ich habe mich in der Vorlesung bisher, also in den verschiedenen Vorlesungen, bewusst davor gehütet, die Gestalt des Werdens und auch Vergehens, so wie sie beispielsweise bei Anaximander zu haben war, als eine zyklische Vorstellung zu bezeichnen. Und wie Sie sich erinnern, war die Pointe des Fragments mit dem Unrecht, das im Werden beginnt und mit dem Vergehen sich wieder auflöst, auch eher eine ethische Pointe gewesen, denn eine kosmologische. Mit anderen Worten, für Anaximander gibt es die Prozesse des Werdens und Vergehens als fortwährende Prozesse, in gewisser Weise auch als wiederkehrende Prozesse, aber dennoch nicht im Sinne von Wiederholungen. Wie auch Heraklit, Sie erinnern sich mit der Zuspitzung, dass wir niemals in denselben Fluss steigen etc., geradezu eine Kritik jeglicher Idee der strikten Wiederholung artikuliert. Die vorsokratischen Prozessfiguren sozusagen mögen also rhythmischen Charakter haben, aber man durchläuft sie doch je einzeln, als je singuläre. Es gibt eben dieses Außen nicht, es gibt kein Maß und es gibt keine Vorstellung, dass man diese Prozesse identisch setzen könnte, in einem mathematischen beispielsweise Sinn. In Platons Timaios hingegen finden wir nun die Idee der Wiederkehr als einer strikt identischen Wiederholung. Die vollkommene Kreisbahn der Himmelskörper bietet uns einen Anhaltspunkt, durch den sich uns die Ewigkeit mitteilt. In Gestalt der reinen Mathematik, also reiner Zahlenwerte, existiert dieser Anhaltspunkt dann auch sozusagen auf dem Papier. Also mit der Zahl kann ich operieren. Das Universum ist damit sozusagen geeicht durch die Himmelskörperbewegung und die Maßzahlen, die man sozusagen abtragen kann an dieser Wiederholungsbewegung, die also sozusagen als identisch genommen werden kann. Auf diesen Punkt werde ich nochmal zurückkommen. Ich halte es einfach nochmal fest, auch wenn wir hier in dem Timaios es mit einem Mythos zu tun haben und Sie merken, da ist vieles verspielt dran und da wird noch mit dem Jürgen irgendwie gearbeitet, also da schöpft jemand und so weiter. Wir haben hier trotzdem eine ganz klare und abstrakte Theorie der Identität physischer Phänomene mit anderen physischen Phänomenen. Das heißt also, die Bewegung ist in ihrer Wiederkehr als Wiederholung gleichsetzbar und sozusagen seriell denkbar. Die Vollkommenheit in der Zeit und die ideale Vollkommenheit, die sich in dieser Chance der Messung andeutet, sind in der Tat, also konvergieren so, dass man sagen kann, es gibt diesen Durchstich aufs Ewige in der Ratio der Messung und der sozusagen Auswertung der Messung. Kleiner Sprung, naja, kein kleiner Sprung, diese konkrete Chance der Rekonstruktion von Zeitlichkeit innerhalb dieser Hemisphäre mit im Prinzip physikalischen Mitteln und mit Techniken der Zeitmessung wird ausdifferenziert und dann auch logisch sozusagen mit einer Mikrophysik versehen bei Aristoteles. Auch Aristoteles entwickelt eine Zeittheorie. Aber hier fallen nun einige der, ich hatte das schon angedeutet, der literarischen Attribute weg, die wir in diesem Timaios-Dialog vorfinden. Aristoteles legt also seine Überlegungen in keiner Weise vorweg in den Rahmen eines Mythos und er arbeitet auch nicht mit einer verschachtelten Autorschaft, wie das bei Platon der Fall ist, der ja alles dem Timaios nur in den Mund legt, sondern Aristoteles entwickelt ernsthaft, vollständig und logisch konsistent eine Zeitphysik. Bei Platon hatten wir sozusagen eine Physis der Zeit, aber eine in dem Sinne elaborierte Physik, also verwandter Natur, finden wir bei der Aristoteles dann erst. Was Aristoteles sofort erkennt und beseitigt, ist der innere Widerspruch, den Platon im Timaios offen dastehen lässt, das heißt eigentlich sogar genussvoll ausschmückt, nämlich diese Tatsache, dass die Zeit erst einmal nicht da war und dann im Zuge eines zunächst zeitlosen Herstellungsvorgangs irgendwann im Laufe der Weltschöpfung erst neu geschaffen wird. Aristoteles nimmt schlicht an, dass die Natur eine unveränderliche Ordnung darstellt und er erklärt ausdrücklich, es habe keinen Sinn, einen realen Anfang aller Dinge anzunehmen. Zitat, es gibt nicht so etwas wie einen Anfang des Wandels und auch nicht ein Zeitstück, in dem unmittelbar es den Wandel beginnt. Das heißt, Aristoteles klammert diese ganzen mythischen Elemente aus. Konzentriert sich ganz auf diesen tatsächlich, ja auch schon nach Timaios, den Namen Zeit verdienenden Raum. Sie merken, jetzt kommt hier schon wieder die Raummetaphorik, also sagen wir mal Sphäre, auf diese Sphäre. Von hier aus, also unter Weglassung aller Vorgeschichten und der ganzen Problematik des Anfangs, konzentriert sich Aristoteles ganz auf das Innerweltliche, auf die kosmische Zeit, also die Zeit als Ordnungsphänomen und die Zeit, so wie sie sich mathematisch-physikalisch erschließen lässt und wie wir sie auch in den Messtechniken und dann auch später in den Techniken, die wir sozusagen physikalisch korrekt bauen, handhaben können. Ich werde auf den Aristoteles nach der Weihnachtspause ausführlicher eingehen, aber für heute schon einmal so viel. Aristoteles untersucht und durchdenkt die Beschaffenheit der Zeit tatsächlich mit im Prinzip genau dem Präzisionswerkzeug, das wir von den Naturwissenschaften heute noch kennen. Er untersucht die Regelmäßigkeiten, die sich in der Zeit sozusagen als Eigenschaften-Set ergeben. Er untersucht die objektiven Eigenschaften der Zeit und er legt sie dar mit Hilfe des Rekurses auf die Instanz der allgemeinen, nachvollziehbaren, wiederholbaren Erfahrung. Einer gleichermaßen zugänglichen Vernunft soll sich diese objektive Zeit erschließen und das ist eine Vernunft, die messen kann, die mit Mathematik operieren kann und die logisch ihre Ergebnisse auswertet und beherrscht. Es sind also unter diesen apparativen Vorzeichen dann Eigenschaften der Zeit, die Aristoteles unter diesem Blickwinkel untersucht. Wie auf dem Seziertisch sozusagen. Und diese Eigenschaften, mit denen er sich beschäftigt, ist etwa dann die Frage der Teilbarkeit oder Unteilbarkeit der Zeit oder die Frage, ob sie kontinuierlich ist oder nicht. Und an dem Punkt hatten Sie auch mit Ihren Fragen schon gerührt, wie wir uns innerhalb der Zeit die Bewegung vorzustellen haben und wie sie mathematisch beschreibbar wäre. Innerhalb der Zeit die Bewegung, innerhalb einer Zeit, muss man dazu sagen, deren Gesetze genau an Bewegungen auch abgenommen werden können. Und eine weitere Frage, die Aristoteles in dem Kontext befassen muss, mit der er sich befassen muss, ist die Frage natürlich nach der Ruhe. Wie verhält es sich denn in diesem Szenario mit der Relation zwischen Bewegung und Ruhepunkten, beziehungsweise wie genau ist die Kategorie des Jetzt zeitlich beschaffen? Das so als kurzer Vorblick. Sie können, wenn Sie mögen, auch in den Text, in die Texte schon mal reinschnuppern. Ich hoffe, dass Sie sich dann runterladen lassen. Es sind also zwei Aristoteles-Ausschnitte in dem Reader auch zu finden. es gibt eine einschlägige, längere Passage in der Physik und es gibt auch in den Kategorien eine relevante Stelle. Ich fasse für heute, dann haben wir noch ein bisschen Zeit zu diskutieren, nochmal eine Art Zwischenergebnis zusammen. Und zwar vielleicht, ja, letztlich etwas allgemeiner, weil ich ein paar abstraktere philosophische Punkte jetzt nochmal vor dem Hintergrund ein bisschen herausheben möchte. Also Zwischenergebnis zum Timaios. So lustig und sicher auch literarisch verspielt dieser Mythos daherkommt, den Platon erzählen lässt, wir sehen, dass es ganz prägnante Verschiebungen gibt in diesem Arrangement, das Timaios präsentiert, wenn wir das platonische Zeitbild, wenn wir das mal so als das platonische Zeitbild nehmen würden, mit der Theorie der Vorsokratiker vergleichen. Und wenn wir dann Aristoteles noch hinzunehmen und die bei ihm begründete und ausbuchstabierte Physik, so merken wir, dass die einfache Theorie des Demiurgen und der von ihm hergestellten innerweltlichen Zeit, also dieses Zeitkosmos, tatsächlich den Beginn einer bestimmten Festlegungsgeschichte darstellt, die für die europäische Tradition der Wissenschaften ungemein folgenreich sein wird. Wir sehen hier also in diesem literarischen Arrangement bei Platon im Timaios sozusagen den Beginn einer Präzisierungsgeschichte, die gerade auch die Frage der Messtechniken in den Mittelpunkt rückt und in der Frage der Messbarmachung der Zeit und der Mathematiken und der Fassbarkeiten dieser sozusagen naturgesetzlichen Fassung der Zeit diese Messtechniken zu einer Art europäischem Projekt macht. Also in dieser neuen Perspektive ist sozusagen eingebaut das neue Programm einer Art unendlichen, also der Zeitmessung als einer Art unendlichen Aufgabe, einer wissenschaftlichen Aufgabe und einer technischen Herausforderung. Je präziser ich hier diese Zeithemisphäre erschließe, desto klarer hätte ich sozusagen das Phänomen operationalisiert, modern ausgedrückt, desto mehr wüsste ich sozusagen über die Zeit. Diese Präzisierungsgeschichte ist zweifellos im Laufe der danach folgenden Jahrhunderte und Jahrhunderte eine Erfolgsgeschichte gewesen in wissenschaftlich-technischer Hinsicht. Wir werden an vielen Punkten auf die Station, also die grandiosen Errungenschaften dieser Präzisierungsgeschichte, der zunehmend mathematisch-physikalisch fassbar gemachten Zeit noch kommen. Aber diese Präzisierungsgeschichte ist auch eine Einengungsgeschichte. An der einfachen physikalischen Zeit, die sich auf einen einfachen und vermeintlich objektiven Jetzt-Begriff beschränkt, einem Begriff, der das heraklitische Problem des Werdens ignoriert, scheitern eine Fülle von Fragen, die mit dem Zeitphänomen an sich zunächst mal zu tun gehabt haben. Aus naturwissenschaftlicher Sicht wird es sich zunehmend bei Fragen, die diesen Rahmen sprengen, um unwissenschaftliche Fragen handeln. Um Fragen gewissermaßen, die der Kosmos nicht stellt. Um Fragen, die nur den Einzelnen oder wie auch immer interessieren. Oder metaphysische Fragen, Zusatzüberlegungen nach irgendeinem letzten Sinn, den man sozusagen nur gedanklich erfragt, der aber in sich keine Realität hätte. Also zum Beispiel das Sein, dieses Apeiron, ist im strikt naturwissenschaftlichen Sinne, also im physikalischen Sinne jedenfalls, nehmen wir mal gewisse ganz moderne, aufgeschlossene Varianten der Physik aus, eigentlich keine sinnvolle Frage. Also diese Frage nach einem Entweichenscharakter, der spezifisch gefasst werden müsste, wenn man sich den Prozess der Bestimmung von etwas als Eingrenzbares genauer durchdenkt. Das heißt, diese Präzisierungsgeschichte, die durch Konzentration auf diesem Komplex eröffnet wird, hat als Verengungsgeschichte sozusagen eine ganz frühe und ich finde also dramatische Verlustbilanz. Und es ist eine der, interessanten Zonen für die Philosophie, die also den Fortgang, das notorisch Bleiben von Problemstellungen zu konstatieren, die sozusagen in diesen Bereich hineinragen. Die verschwinden nicht komplett, die rumoren sozusagen an vielen Stellen herum, aber außerhalb dieser sich selbst präzisierenden Wissenschaftlichkeit, sagen wir mal, physikalischen Typs, zeitphysikalischen Typs. In diesem Sinne noch einmal drei abstrakte Befunde sozusagen zu diesem Einschnitt, für den ich jetzt stellvertretend diesen Timaios-Mythos genannt habe. Erstens, der Gesichtspunkt der Ordnung, und zwar in diesem fixierbaren Sinne, wird mit dem Demiurgen-Modell zum Weltprinzip. Es macht die Welt aus, dass sie im Kern geordnet ist. Sie erinnern sich, der Demiurg schafft die Welt schön und geordnet. Das heißt, er sorgt für die perfekten Bewegungen, er sorgt genau für diesen identischen oder identitätsfähigen Wiederholungscharakter am Himmel. Das heißt, es macht die Welt dieses Demiurgen aus, dass sie im Kern geordnet ist und nicht vielmehr nicht. Das war radikal anders bei sozusagen der Chaosperspektive der Vorsokratiker. Nicht ein abstrakter, in sich bewegter, dem Denken stets entgleitender Zusammenhang durchzieht die Welt, den allenfalls Prozessmodelle wie logische Bestimmung, das Werden der wechselseitigen Begrenzung der gegebenen Dinge oder aber die Flamme als Urbild der Verwandlung einfangen könnten, sondern es gibt nun mit dieser Zäsur, mit dieser sozusagen materialistischen Zäsur geradezu handfest auch eine Logik der Ordnung. Wenn man sie noch nicht gefunden hat, muss man nach ihr suchen, aber sie existiert. Die Welt ist nicht ein Geschehen, sondern in ihrem Innersten ein Bauwerk. Der Timaios präsentiert uns in diesem Sinne sozusagen ein statisches Modell, auch wenn hier natürlich Bewegung im Spiel ist. Aber der Kern dieser Bewegung ist die Idee der Wiederholung im Sinne der ewigen Zahl und darin liegt ein statisches Element. Und insofern ist es auch kein Zufall, also diese Bauwerkmetapher könnte man, denke ich, mit etwas Mühe vom Timaios an weiterhin verfolgen, wie sie durch die Kosmologien, die christlichen Kosmologien, aber auch später die naturwissenschaftlichen Kosmologien sozusagen als tragendes Phantasma funktioniert. Das als erster Punkt. Zweitens, und auch das ist relevant, es gibt in diesem neuen innerweltlichen Universum der Dinge Bewegung, aber diese ist nun, und das ist das spezifisch Neue, wenn man Bewegung nicht nur allgemein als Prozessfigur, sondern eben in diesem dezidierten Sinne als Bewegung versteht, diese Bewegung ist nun nicht mehr vom Unbestimmten her gedacht. Sie wird nicht eingegrenzt, also ihr Spezifikum ist nicht, dass sie einen Ausschnitt aus einem rätselhaften und in seiner Anfänglichkeit offenen Prozess her darstellt, sondern diese Bewegung ist von der Ruhe her gedacht. Von der Ruhe des Betrachters, von der Ruhe, vor deren Hintergrund sich sozusagen die regelmäßige Bewegung abträgt und so weiter. Die Zeit entsteht, indem man etwas, das zunächst stofflich geschaffen und quasi in Ruhe daliegt, in Bewegung versetzt. Auch hier, radikaler Unterschied zum frühen Prozessdenken, weder Anaximanders Anordnung der Zeit, Sie erinnern sich noch das Spiel Heraklits, beinhaltet die Möglichkeit, eine vorgängige Ruhe, eine unbewegte Ordnung zu denken oder auch nur einen Punkt, einen unbewegten Punkt in der Ordnung. Das frühe griechische Denken geht vom Werden aus und alles Stabile ist sozusagen fiktiv angehaltenes Werden, nur zum Schein anhaltbares Werden, im Grunde illusionär. Timaios dreht das schlicht um. Erst das Statische, dann in perfekte Bewegung versetzen, Sie erinnern sich, die Seele ist dann sozusagen, die Seele bringt diese Kreisbewegung hervor und in der Zeit wird genau diese Kreisbewegung auch wieder genutzt, um sozusagen die Ruheperspektive in dem Rationalitätstyp wieder eingefangen zu sehen, den man hier in Anschlag bringen kann, um auf die Zahlen zu kommen, etc. Dritter Punkt, diese Umkehr verknüpft sich mit einer vom Bild der Ruhe her modellierten Vorstellung vom Jetzt. Und das wird auch weiterhin ganz wichtig sein. Das ist jetzt im engsten Sinne sozusagen zeittheoretische, der zeittheoretische Merkpunkt, der mit diesem sozusagen kosmisch werden oder physikalisch kosmisch werden einhergeht. Eben dadurch, dass Timaios, und sei es als winzigen Punkt, als mathematische Größe nur, das Jetzt sozusagen als eine kleine Ewigkeit vorstellt, als quasi fiktive Sekunde oder wie auch immer, Sekunde übrigens ein Messungsbegriff, als angehaltene Vergänglichkeit, eben dadurch wird die Ausblendung der Frage nach dem Werden so extrem folgenreich werden. Wir können uns vor diesem Hintergrund, das jetzt nur so angedeutet, so eine Art Atomismus der Jetzte vorstellen. Und genau das wird mit der Physik auch passieren. Diese wie immer beschaffenen kleinen Ewigkeiten sozusagen in Additionsmodelle zu bringen und sich die Zeit in der Weise zu modellieren, das ist der Pfad, der mit dieser Verknüpfung der Forschung der Ruhe und des Jetzt eröffnet wird. Ich behaupte, erst oder genau diese im Grunde remythifizierende Weltvorstellung von der Welt als einer Welt der Dinge, die eine stoffliche Ordnung bilden, von einem Handwerker geschaffen und in gewisser Weise auch den Stoff Zeit enthalten oder jedenfalls diesen Zeitmoment, diese kleine sozusagen Beständigkeitserstreckung, wie immer die dann gestaucht werden muss, um sie mathematisch wirklich handhabbar zu machen. Genau das macht das möglich, was man nach Aristoteles dann insbesondere begrifflich ausbuchstabiert als Vorstellung einer primär materiellen Natur und Natur der Zeit. Das so als Vorblick, und in diesem Sinne ist es dann interessant, sich den Aristoteles genau anzusehen. Also ich habe jetzt heute sozusagen auf die eingebauten Einfältigkeiten dieser Kosmologie abgehoben. Wir werden beim nächsten Mal sehen, dass mit Aristoteles, also wenn man sozusagen vor diesem etwas bereinigten Hintergrund mit einem relativ präzisen Modell dran geht, natürlich auch eine ganze Menge sehr interessanter, präziserer neuer Fragen gestellt werden können. Man kann also, ich drücke es mal so aus, man kann mit diesem Modell arbeiten, auch eine ganze Menge erschließen und auch in der Tat eine Menge wiederum seinerseits herstellen, wenn man sich präzise an dieses Modell hält, wenn man auch seinen Paradoxien so nachgeht, dass man sozusagen nicht ausbricht und wieder ganz große Grundsatzfragen stellt, sondern versucht, diese Paradoxien immanent zu bewältigen. Ich wollte jetzt also nicht nur die Einfalt dieser Kosmologie im Raum stehen lassen. Man kann damit auch sehr viel machen. Es wird auch interessant sein zu fragen, worin die spezifische Effizienz genau liegt, die ein solches Modell bereitstellt und eben diese allgemeinen Konzepte nicht bereitstellen. Da wäre viel dazu zu sagen. Ich wollte heute nur jedenfalls erstmal den Sinn für den Ruck schärfen, der darin liegt, so entschlossene Abschiednahmen zu organisieren von Grundsatzfragen, die vorher zum Thema Zeit gehörten. Ja, soweit vielleicht. Jetzt ist noch ein bisschen Zeit.